Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Weiter geht's mit unserer Betrachtung des zweiten Buchs der Chronik. Darin enthalten sind die Ereignisse aus Israels Geschichte nach der Zeit von König Salomo. Es ist also die Zeit der Reichsteilung, die darin geschildert wird. Salomos Nachfolger leben mit der Trennung zwischen Nordreich und Südreich, zwischen Israel und Juda. Daran kann man ablesen, dass das gesamte Volk seinem Gott den Rücken gekehrt hatte. Aber auch in dieser Zeit sind vereinzelt geistliche Aufbrüche festzustellen, die alle im Südreich stattgefunden haben. Man könnte es auch so ausdrücken: Solange die 12 Stämme zusammengehalten hatten, wie es unter David und Salomo der Fall war, lebten sie im Land, das ihnen Gott gegeben hatte, ungefährdet. Nach der Teilung des Landes kam es unter einzelnen Königen wie Joasch zwar zu Erweckungen im Südreich, doch passieren zugleich Dinge, die vorher undenkbar gewesen waren. Invasionen durch fremde Armeen und der überhandnehmende Götzendienst im Nord wie im Südreich lassen erkennen, wer nicht zu Gott umkehrt, ist und bleibt verloren. Das betrifft besonders die Endphase von Juda, als das Nordreich bereits von den Assyrern überrannt worden und als selbstständiger Staat aufgelöst worden war. Was dann geschieht, das wird konkret im zweiten Buch der Chronik ab Kapitel 28. Ahas heißt der aktuell herrschende Nachkomme von König Salomo. Er regiert in Jerusalem den Restbestand des einst großen Reiches, als es zum Einmarsch einer syrisch-israelischen Armee kommt. Das Reich Juda wird militärisch geschlagen. Viele seiner Einwohner werden nach Damaskus in die Verbannung geführt. Es wirkt wie ein Vorzeichen von dem, was noch kommen sollte, die babylonische Gefangenschaft. König Ahas wird vom Herrscher des Nordreichs bestraft. Man erfährt in 2. Chronik 28, dass er hart geschlagen wurde. Allein 120.000 Kriegsleute aus Juda werden an einem einzigen Tag getötet. Die im zweiten Buch der Chronik zu findende Begründung für diese Ereignisse ist, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. 2. Chronik 28, Vers 6. Die Schätze des Südreichs werden dann ins Nordreich überführt. Im Hintergrund muss immer die Hinwendung der Herrscher von Juda zum Götzendienst gesehen werden. Doch Gott ist mit seinem Volk noch keineswegs am Ende. Nun schickt Gott einen Propheten nach Israel, um zu ihnen zu sprechen, weil sie sich zu ihren Brüdern im Südreich so grausam verhalten haben. Es heißt davon in Vers 9 und 10: Es war aber dort ein Prophet des Herrn, der hieß Oded. Der ging hinaus dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda zornig ist, hat er sie in eure Hände gegeben. Ihr aber habt sie mit solcher Wut erschlagen, dass es gen Himmel schreit. Nun gedenkt ihr, die Leute von Juda und Jerusalem zu unterwerfen, dass sie eure Sklaven und Sklavinnen seien. Ist denn das nicht Schuld bei euch gegenüber dem Herrn, eurem Gott? 2. Chronik 28, Vers 9 und 10. Gott hat ihnen doch eigentlich auf eindeutige Weise verboten, ihre eigenen Brüder zu Sklaven zu machen. Siehe 3. Mose 25, Vers 39: Wenn dein Bruder neben dir verarmt und sich dir verkauft, so sollst du ihn nicht als Sklaven dienen lassen. Weiter mit Vers 11 und 12. So hört nun auf mich und bringt die Gefangenen wieder hin, die ihr aus euren Brüdern weggeführt habt. Denn des Herrn Zorn ist über euch entbrannt. Da traten auf einige Sippenhäupter von Ephraim: Asarja, der Sohn Johannans, Berechja, der Sohn Meschilemots, Jehiskia, der Sohn Schallums, und Amasa, der Sohn Hatlais, gegen die, die aus dem Kampf kamen. 2. Chronik 28, Vers 11 und 12. Im Nordreich gab es also eine Gruppe von Anführern, die sich gegen die Versklavung der eigenen Brüder aus dem Südreich gestellt hat. Von dieser Gruppe berichten die Verse 13 bis 15 weiter: Und sprachen zu ihnen: Ihr sollt die Gefangenen nicht hierher bringen, denn ihr bringt Schuld vor dem Herrn über uns, so dass ihr unsere Sünde und Schuld nur noch größer macht. Es ist schon genug der Schuld, und der Zorn des Herrn ist über Israel entbrannt. Da gaben die Kriegsleute die Gefangenen und die Beute frei von den Obersten und vor der ganzen Gemeinde. Und jene Männer, die mit Namen genannt sind, nahmen die Gefangenen und bekleideten alle, die bloß unter ihnen waren, mit Kleidern aus der Beute und zogen ihnen Schuhe an und gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie. Und alle, die schwach waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho, zur Palmenstadt, zu ihren Brüdern und kehrten nach Samaria zurück. 2. Chronik 28, Vers 13 bis 15. Sie haben es demnach geschafft, die Gefangenen freizulassen und sie in ihre Heimat zurückzubringen. Das Südreich befand sich zu diesem Zeitpunkt in schlechter Verfassung. Hätte Gott nicht eingegriffen, wäre dieses Volk beinahe ausgelöscht worden. Doch blieben sie weiterhin sehr geschwächt, so dass die Gefahr bestand, dass sie immer wieder von fremden Mächten eingenommen werden konnten. Und so kam es auch bald zur Invasion durch die Edomiter und Philister. Die Verse 16 bis 19 berichten: Zu derselben Zeit sandte der König Ahas zu dem König von Assur, dass er ihm helfe. Und es kamen abermals die Edomiter und schlugen Juda und führten einige weg. Auch die Philister fielen ein in die Städte im Hügelland und im Südlande Judas und eroberten Beth-Schemesch, Ajalon, Gederot und Socho mit seinen Ortschaften und Timna mit seinen Ortschaften und Gimso mit seinen Ortschaften und wohnten darin. Denn der Herr demütigte Juda um des Ahas willen, des Königs von Juda, weil er in Juda ein zuchtloses Wesen aufkommen ließ und sich am Herrn versündigte. 2. Chronik 28, Vers 16 bis 19. Das bedeutet folglich, als Gott seinen Schutz abzog, kam es dem gleich, als würden Tür und Tor für den Feind geöffnet. Das war natürlich das Ergebnis der Sünde, die in dieses Land Einzug gehalten hatte. Kriege sind demnach als direktes Ergebnis von Sünde anzusehen. Im Neuen Testament wird den Christen diese Frage gestellt: Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Und daraufhin wird folgende Antwort gegeben: Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Jakobus 4, Vers 1 und 2. Solange Sünde in den Herzen der Menschen der bestimmende Faktor ist, solange sie also auf dem Thron sitzt und regiert, gibt es keinen Frieden. Der Mensch kann unter den Bedingungen in keinster Weise Frieden erleben, weder Frieden mit Gott, noch Frieden in seinem eigenen Herzen oder Frieden mit seinen Mitmenschen. Um Frieden zu erlangen, muss ich erst die Sündenfrage geklärt haben. Das Erlebnis von Juda veranschaulicht dies auf drastische Weise. Aufgrund der Sünde der Menschen konnten sie keinen Frieden erlangen. König Ahas machte noch einen weiteren großen Fehler. Anstatt sich an Gott zu wenden, hat er die Assyrer um Hilfe gebeten. In Vers 20 und 21 wird dieser Hilfeversuch als Misserfolg entlarvt. So zog auch gegen ihn Tiglat-Pileser, der König von Assur. Der bedrängte ihn und half ihm nicht. Denn obwohl Ahas das Haus des Herrn und das Haus des Königs und die Häuser der Oberen plünderte und es dem König von Assur gab, half es ihm nichts. 2. Chronik 28, Vers 20 und 21. Ahas schenkte dem König von Assur Vertrauen. Er sandte ihm eine großzügige Gabe aus dem Schatz des Tempels und aus seinem Palast. Der König von Assur hat das Geschenk dann zwar angenommen, sandte aber keine Hilfe zu Ahas. Dies hatte er auch gar nicht nötig, denn er war einer der mächtigsten Könige seiner Zeit. Und der arme Ahas war dagegen nur ein sehr schwacher Herrscher. Ahas hatte sein Vertrauen Gott entzogen und auf die Assyrer gelegt, aber diese Assyrer ließen ihn in der Luft hängen. Sie hielten sich nicht an ihre Abmachungen. Man kann auch nicht erwarten, dass Länder ihren Abkommen treu bleiben. Warum nicht? Ganz einfach, solange Menschen Sünder sind, werden sie auch Lügner sein. Und das heißt, man kann ihnen eben nicht trauen. Die Bibel sagt uns, dass wir unser Vertrauen nicht auf Menschen setzen sollten. Wir sollten Gott vertrauen. Weiter mit Vers 22 und 23. Dazu versündigte sich der König Ahas in seiner Not noch mehr am Herrn und opferte den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und sprach: Die Götter der Könige von Aram helfen ihnen. Darum will ich ihnen opfern, dass sie mir auch helfen. Aber diese brachten ihn und ganz Israel zu Fall. 2. Chronik 28, Vers 22 und 23. Anschließend war Ahas wohl so verzweifelt, dass er die Geräte aus dem Hause Gottes zerschlug, die Tore des Tempels schloss und heidnische Altäre in allen Winkeln von Jerusalem aufstellte. Dann wird über diesen König nur noch das Ende berichtet. In den Versen 25 bis 27 heißt es: Und in den Städten Judas hin und her machte er Höhen, um andern Göttern zu opfern, und reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. Was aber mehr von ihm zu sagen ist, und sein ganzer Wandel, der frühere und der spätere, siehe, das steht geschrieben im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt in Jerusalem, denn sie brachten ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Und sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stadt. 2. Chronik 28, Vers 25 bis 27. So endet die sehr traurige und letztlich erbärmliche Herrschaft Ahas. Im Kapitel 29 bis 32 geht es dann wieder einmal um einen geistlichen Aufbruch in Juda. Die Überschrift über diese Kapitel lautet Erweckung während der Herrschaft Hiskias. Nun kommen wir damit zur Regierungszeit von Hiskia und zu einer jener kostbaren Zeiten, in denen es Erweckung im Lande Juda gegeben hat. Nach der Herrschaft Ahas könnte man meinen, es gäbe für dieses Land keine Hoffnung mehr. Ihre Schätze waren geraubt, das Land war im Krieg besiegt und die Judäa insgesamt von den Assyrern verraten worden. Da könnte man schon meinen, es gäbe gar keine Hilfe mehr für dieses Land. Hiskia aber begann in das Königreich hineinzuwirken, gerade zu einer Zeit wie dieser, nicht obwohl, sondern weil es sich auch bei ihm um einen Mann Gottes gehandelt hat. Über ihn wird im 29. Kapitel in Vers 1 gesagt: Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sechajas. 2. Chronik 29, Vers 1. Sowohl die Mutter als auch sein Großvater werden hier genannt. Sein Vater Ahas wird jedoch mit keinem Wort erwähnt. Offensichtlich hat Hiskia eine gottesfürchtige Mutter gehabt und einen gottesfürchtigen Großvater. Und sie beide haben großen Einfluss auf diesen jungen Mann gehabt. Denn, so wird in Vers 2 berichtet, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Das zweite Buch der Könige bietet einen etwas kürzeren Bericht über die Erweckung unter Hiskia. Man erfährt dort lediglich: Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb das Bild der Aschera um und zerschlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu dieser Zeit hatte ihr Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. 2. Könige 18, Vers 4 bis 7. Wenn Sie die ganze Liste der 21 Könige Judas durchgehen, die nach David regierten, so gibt es darin keinen größeren als Hiskia. Er ist ein wirklich herausragender Mann gewesen, der sich zum Herrn gewandt hat. Ich denke auch, dass er eine der größten Erweckungen angeführt hat, und es hat ja immerhin einige andere noch gegeben. Ich habe gerade erwähnt, dass diese Erweckung im zweiten Buch der Könige aufgezeichnet ist. Hier in der Darstellung im zweiten Buch der Chronik, das aus der Sicht Gottes geschrieben wurde, werden Hiskia 4 lange Kapitel gewidmet. Offensichtlich hat sich Gott an Hiskia sehr gefreut. Der Prophet Jesaja hat in der Mitte seines Buches einige historische Kapitel, die nicht zu den prophetischen Texten gehören. Sie handeln, ja, Sie haben es erraten, von Hiskia. Im Wort Gottes wird uns dreimal von diesem Mann und von der bei ihm so hervorstechenden Rückkehr zu Gott erzählt, für die er mitverantwortlich war. In der Chronik wird besonders von den positiven Dingen, die er tat, berichtet, mit denen er den Gottesdienst wiederherstellen konnte. In der Darstellung der Königebücher erfahren wir mehr über Dinge, die negative Effekte hatten gegenüber dem Götzendienst. Dinge, die er ebenso tun musste. Er musste die Orte der Götzenverehrung auf den Anhöhen des Landes entfernen. Er musste die Steingötzen zerstören und die eherne Schlange, die Mose hergestellt hatte, in kleine Stücke hauen, weil die Menschen ihr mittlerweile Brandopfer darbrachten. Er musste all diese Stolpersteine entfernen. Besonders das Schlangenbild. Man nannte es Nehushtan. Es war aber nur ein Stück Messing. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da haben die Menschen im Glauben auf diese Schlange geblickt und dabei auf das Versprechen Gottes vertraut. Dadurch wurde die Schlange eine Basis für die körperliche Errettung all jener, die von giftigen Schlangen gebissen worden waren. Nun war sie aber selbst zu einem Objekt der Anbetung geworden. Sie hatte sich zu einem Götzen entwickelt. Für die Menschen war sie somit ein Stolperstein. Es gibt heute zum Beispiel Menschen, die das Symbol des Kreuzes anbeten. Sie meinen, dass es von Vorteil ist, wenn ein Kreuz in ihrem Besitz ist. Ich kann dazu nur sagen, es wäre noch nicht einmal ein Vorteil, wenn es das ursprüngliche Kreuz von Golgatha wäre. Es hat doch überhaupt keinen Vorteil oder Wert. Man kann aus allem einen Götzen machen. Sie können einen Wasserhahn anbeten, weil er ihnen Wasser gibt. Sie können das Fenster anbeten, weil es ihnen Licht schenkt. Oder sie könnten das Auto anbeten, weil es sie von einem Ort zum anderen transportiert. Viele Menschen beten anscheinend den Fernseher an. Stundenlang sitzen sie jeden Tag davor. Ich darf Ihnen sagen, dass es keine Pluspunkte durch Gegenstände gibt. Der Pluspunkt liegt einzig und allein bei Gott. Die Bücher der Chronik berichten über die positiven Seiten von Hiskias Reformen. So heißt es über ihn in Vers 3, er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. 2. Chronik 29, Vers 3. Man muss nur daran denken, dass sein Vater Ahas kurz zuvor noch die Tore zum Tempel zugenagelt hatte. Niemand hat also den Tempel betreten. Sobald aber Hiskia seine Herrschaft angetreten hatte, öffnete er die Tore des Tempels. Es war auch das erste Mal, dass sie seit langer Zeit geöffnet wurden. Nun befiehlt Hiskia als nächstes die Reinigung des Tempels. Davon erzählen die Verse 4 und 5. Und ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch nun, dass ihr weihet das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. 2. Chronik 29, Vers 4 und 5. Hiskia sagt hier den Leviten, weiht euch. Es war für alle notwendig, zu einem heiligen und ehrlichen Leben voll Integrität zurückzukehren. Es war nötig, um Gottes Willen sich von etwas zu trennen. Das war absolut notwendig. Ich denke, wir haben das gleiche Problem auch heute. Wir haben heute ein viel zu angepasstes Christentum, in dem das Gute und Schlechte leicht vermischt wird. Nicht so bei Hiskia. Er bekannte, wie es in den Versen 6 und 7 aufgezeichnet ist, denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfällt, und haben ihn verlassen. Und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. 2. Chronik 29, Vers 6 und 7. Hiskia sagt klar, wem die Schuld zukommt. Durch deren Sünden haben sie damals das Unglück auf sich selber gebracht. Weiter mit Vers 8 und 9. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen, und er hat sie dahingegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Denn siehe, um dessentwillen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. 2. Chronik 29, Vers 8 und 9. Hiskia sagt, was er in seinem Herzen trägt. Und das ist etwas Positives. Vers 10. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. An die Leviten gewandt, spricht Hiskia dann, wie ab Vers 11 zu erfahren ist. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Da machten sich auf die Leviten Mahat, der Sohn Amasais, und Joel, der Sohn Asajas, aus den Söhnen Kehat. Aus den Söhnen Merari aber Kisch, der Sohn Abdis, und Asaja, der Sohn Jehalelels. Und aus den Söhnen Gershon Joach, der Sohn Simas, und Eden, der Sohn Joachs. Aus den Söhnen Elizaphan Shimri und Jeiel. Aus den Söhnen Asaf, Secharja und Matanja. Aus den Söhnen Heman, Jehiel und Shimi. Aus den Söhnen Jedutun, Shemaja und Uziel. Sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen, wie der König nach dem Wort des Herrn geboten hatte. Die Priester aber gingen ins Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und taten alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden wurde, auf den Vorhof am Hause des Herrn. Und die Leviten nahmen es auf und trugen es hinaus an den Bach Kidron. Mit der Weihe aber fingen sie am ersten Tage des ersten Monats an, und am achten Tage des Monats gingen sie in die Vorhalle des Herrn und weihten das Haus des Herrn 8 Tage lang. Und am 16. Tage des ersten Monats vollendeten sie das Werk. Und sie gingen hin zum König Hiskia und sprachen: Wir haben gereinigt das ganze Haus des Herrn, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, den Tisch der Schaubrote und alle seine Geräte. Und alle Geräte, die der König Ahas, als er König war, hatte wegwerfen lassen, als er sich versündigte, die haben wir wieder aufgestellt und geweiht. Siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. 2. Chronik 29, Vers 11 bis 19. Das heißt also, der Gottesdienst im Tempel wird wieder eingeführt. Konkret wird darüber berichtet ab Vers 20. Da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Oberen der Stadt und ging hinaus zum Hause des Herrn. Und sie brachten herzu 7 junge Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Und er sprach zu den Priestern, den Söhnen Aaron, dass sie auf dem Altar des Herrn opfern sollten. 2. Chronik 29, Vers 20 und 21. Hiskia war tatsächlich ein gutes Vorbild. Er setzte sich in der Öffentlichkeit für Gott ein. Ich glaube, dass dies eins der Dinge ist, die auch heute unter allen Umständen getan werden müssen. Gottes Kinder müssen auch heute öffentlich zu ihrem Gott stehen. Wir sollen uns am Arbeitsplatz und bei unseren Freizeitaktivitäten zu Gott bekennen. Mit den erwähnten Brandopfern und Sündopfern haben die Priester Buße getan für ganz Israel. Die Musik wurde wieder in den Gottesdienst im Tempel eingeführt. Es gab also wieder Gesang und Instrumentalmusik, wie David beides eingesetzt hatte. Die ganze Gemeinde sang Loblieder zu Gott und betete ihn an. Am Ende dieses Kapitels heißt es dann in Vers 36: Und Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volke bereitet hatte. Denn es war unvermutet schnell gekommen. 2. Chronik 29, Vers 36. Und noch ein weiteres Reformprojekt wird von Hiskia in Angriff genommen. Das Passafest wird wieder eingeführt. Davon erfährt man im 30. Kapitel in Vers 1. Und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, Passa zu halten dem Herrn, dem Gott Israels. 2. Chronik 30, Vers 1. Hier ist eine weitere unerhörte Sache, die dieser Mann tat. Erinnern Sie sich daran, dass sein Vater einen Krieg gegen das Nordreich geführt hatte und dabei viele Menschen aus Juda in Gefangenschaft geraten waren? Man könnte demzufolge meinen, dass Hiskia den Thron etwa mit Rachegedanken bestiegen hätte. Dem war aber nicht so, denn nachdem der Tempel Gottes wieder geöffnet und der Gottesdienst wieder eingeführt war und Hiskia ein öffentliches Bekenntnis für Gott abgelegt hatte, sandte er gleich eine Einladung an das Nordreich, sich zur Anbetung Gottes nach Jerusalem zu begeben. Wie faszinierend! In Vers 2 steht dann: Und der König beriet sich mit seinen Oberen und der ganzen Gemeinde in Jerusalem, das Passa erst im 2. Monat zu halten. Die biblische Textstelle, die die Begründung dafür liefert, dass man das Passa erst im zweiten Monat halten sollte, anstatt im ersten Monat, steht im vierten Buch Mose Kapitel 9 ab Vers 10. Auch wenn der Einladung, die Hiskia ins Nordreich geschickt hat, von einigen mit Ablehnung oder sogar mit Spott begegnet wurde, so nahmen viele Menschen die Einladung doch an. Sie sind nach Jerusalem gekommen, um das Passafest mit ihren Brüdern gemeinsam zu feiern. Ahas, der König, der das Land Juda geistlich und moralisch heruntergewirtschaftet hatte, hat einen segensreichen Nachkommen gehabt. In Hiskia hat die Glaubensbasis eines David und Salomo überlebt. Er steht an der Spitze einer segensreichen Reformbewegung, die die Priester und bald auch das Volk erfasst. Und in diesen Tagen kommt im Staat Juda wieder eine Erweckungsbewegung zum Tragen. Auch sie äußert sich darin, dass der Tempel als geistlicher Mittelpunkt erfahren wird. Wie es dann mit Hiskia weitergegangen ist, das wird uns in den folgenden Kapiteln beschäftigen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel steht der Rest von Kapitel 30 sowie die Kapitel 31 und 32 aus dem zweiten Buch der Chronik im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.